Ich freue mich sehr, dass ich heute hier Ministerpräsident Andrej Plenković begrüßen kann. Kroatien und Deutschland sind eng miteinander verbunden, in der NATO, in der Europäischen Union, wo wir nebeneinander sitzen, im Europäischen Rat, aber auch durch die Bürgerinnen und Bürger in unseren Ländern. Mehr als 400.000 Menschen in Deutschland haben kroatische Wurzeln. Und Hunderttausende Bundesbürgerinnen und Bundesbürger verbringen ihren Sommerurlaub gerne in Kroatien. Ministerpräsident Andrej Plenković und ich haben uns gerade erst wiedergesehen in dem Europäischen Rat, was ich eben schon erwähnt habe, und dort über viele, viele wichtige Fragen miteinander gesprochen. Die Europäische Union hat ein weiteres wichtiges Sanktionspaket beschlossen in Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Es ist wichtig, dass die Europäische Union zusammensteht gegen den Aggressor und mit nunmehr 6 harten Sanktionspaketen Russland die Folgen seines Handelns aufzeigt. Der Krieg in der Ukraine, der nun schon mehr als 100 Tage dauert, lässt uns keine Ruhe. Wir können und wir wollen uns nicht abfinden mit der Tatsache, dass ein erbarmungsloser Krieg in der Ukraine geführt wird. Ein Krieg, für den einzig und allein der russische Präsident die Verantwortung trägt. Die Ukraine braucht und erhält weiterhin unsere volle Unterstützung, finanziell, humanitär und auch militärisch, indem wir Waffensysteme und Munition liefern. Und die Europäische Union hat in beispielloser Solidarität Millionen von Flüchtlingen aus der Ukraine aufgenommen. Ich möchte mich ausdrücklich bei Ihnen bedanken, Herr Ministerpräsident, dass sich auch Kroatien in so großer Zahl an der Aufnahme von Flüchtlingen beteiligt. Das ist gelebte Solidarität in der Europäischen Union. Lieber Herr Ministerpräsident, ich freue mich, dass wir heute hier in Berlin Zeit für einen bilateralen Austausch haben. Ein Thema, das mir dabei sehr wichtig ist, ist die Zukunft des westlichen Balkans. Mir ist es ein persönliches Anliegen, dass die Staaten des westlichen Balkans nun möglichst rasch die Gespräche über eine Aufnahme in die Europäische Union aufnehmen werden und dass dort Fortschritte erzielt werden. Ein solcher Beitritt liegt in unser aller Interesse, denn er stärkt die Union und stabilisiert den Balkan. Ich halte es aus diesem Grund für wichtig, dass die Verhandlungen der EU mit Nordmazedonien und Albanien über einen Beitritt zur EU baldmöglichst praktisch beginnen können. Aber auch in anderen Ländern des westlichen Balkans bedarf es Fortschritte, in Bosnien-Herzegowina, und es geht darum, darauf hinzuwirken, dass bald dort die Wahlen stattfinden können. Im Nachgang zu den Brüsseler Entscheidungen werden wir uns auch über die Energiepolitik austauschen. Das Ziel ist klar, die Abhängigkeit von Energieimporten zu verringern, die Energiepreise im Griff zu behalten und den Klimawandel zu bekämpfen. Wir haben uns vorgenommen, hierbei noch stärker zusammenzuarbeiten. Und man sieht, es gibt eine ganze Menge Themen, zu denen Kroatien und Deutschland sich weiterhin eng abstimmen werden und die Andrej Plenković und ich heute Abend weiter vertiefen möchten. Eine Sache ist natürlich besonders bemerkenswert. Jetzt gerade, fast während wir uns treffen, haben Europäische Zentralbank und die zuständigen Institutionen der Europäischen Union die Fortschritte festgestellt, die Kroatien gemacht hat im Hinblick auf das Anliegen, den Euro im eigenen Land einzufügen. Ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, denn darum habe ich mich schon gekümmert, als ich Finanzminister war und mit meinem dortigen Kollegen in engem Austausch stand. Insofern ist das heute auch ein guter Tag, weil wir Fortschritte sehen.
Guten Tag. Ich möchte zunächst einmal mich bedanken beim Bundeskanzler Herrn Scholz für diese Einladung zu diesem Treffen hier in Berlin. Zum ersten Mal, seitdem Sie das Amt des Bundeskanzlers übernommen haben, infolge der Wahlen diesen letzten Herbst. Ich möchte nochmals hervorheben, dass Kroatien und Deutschland wirklich freundschaftliche, enge und sehr vielfältige Beziehungen haben in politischer Hinsicht, wirtschaftlich gesehen, im Tourismus und die Tatsache, dass in Deutschland bestimmt an die 500.000 Kroaten leben, entweder als unsere Staatsbürger oder auch als deutsche Staatsbürger mit kroatischer Herkunft oder Herkunft aus Bosnien und Herzegowina, und dass fast 3 Millionen deutsche Touristen nach Kroatien kommen. Und wir haben sehr gute Signale für diese touristische Saison bisher erhalten und hoffen darauf, dass diese Zahlen so aussehen werden. Insbesondere aus Bayern und Baden-Württemberg kommen sehr viele zu uns. Kroatien arbeite da besonders eng zusammen mit diesen beiden Bundesländern im Verlauf der letzten Jahre über unsere bilateralen Kommissionen. Ich möchte auch hervorheben, wie groß das Einvernehmen ist zwischen Deutschland und Kroatien, was bestimmte globale, europäische, aber auch regionale Fragen angeht. Besonders freue ich mich darüber, dass Bundeskanzler Scholz beschlossen hat, die Zusammenarbeit im Rahmen des Berliner Prozesses fortzusetzen, eines Prozesses, der sich beschäftigt und auch vereint die Länder Südosteuropas und einiger Mitglieder der Europäischen Union, sowie auch Kroatien und andere, die ebenfalls Nachbarländer dieser Westbalkanländer sind. Wir danken dafür und wollen, dass Kroatien auch weiterhin konstruktiv sich beteiligt an diesen weiteren Treffen. Am Ende des Jahres erwarten wir ein weiteres Treffen in diesem Zusammenhang. Im Zusammenhang mit dem Krieg, das Sie angesprochen haben, was vor 100 Jahren, an 100 Tagen etwa begonnen hat mit der brutalen Invasion und dem Angriff Russlands auf die Ukraine, sind wir uns ja einig, auch in der scharfen Verurteilung dieses Angriffes, womit ja alle eigentlich Regeln des Völkerrechts gebrochen worden sind. Und wir sind uns auch einig darüber, dass in den letzten 100 Tagen wir eine Einheit gesehen haben, eine Geschwindigkeit und auch eine Entschlossenheit seitens der Europäischen Union gesehen haben, aber insgesamt der westlichen Welt gesehen haben, was das Sanktionsregime angeht. Wir haben ja 6 Pakete bereits hier angenommen gegen Russland und andererseits auch, was die Mobilisierung, einer starken Mobilisierung der Solidarität und Unterstützung der Ukraine und des ukrainischen Volkes angeht. In diesem Hinsicht ist es sehr gut, dass wir hier weiter so fortfahren wollen, mit dieser Unterstützung sowohl politisch als auch diplomatisch, als auch wirtschaftlich, als auch finanziell, makrofinanziell, Liquiditätshilfe, humanitäre Hilfe und Unterstützung, indem wir direkte Hilfe schicken in die Ukraine und mehr als insgesamt 13 Millionen, die ja ihre Heime verlassen haben und 6 Millionen haben ja das Land verlassen müssen. Also diese Flüchtlinge werden wir unterstützen. Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, finanziell, aber auch militärisch, wie wir das bisher getan haben und auch künftig tun wollen. Und deswegen freue ich mich sehr darüber, dass wir uns einig werden konnten im Rahmen dieses Europäischen Rates über dieses 6-Sanktionspaket. Wenn es um die Schlüsselfragen und Schritte geht, die Kroatien jetzt gerade unternimmt. Und das sind Schritte in Richtung Mitglied der Eurozone und auch Mitglied der Schengen-Zone. Und ich freue mich, dass Olaf gerade diese neuesten Nachrichten, die buchstäblich 1,5 Stunden alt sind, erwähnt hat, wo die Europäische Zentralbank und die Europäische Kommission in dem entsprechenden Konvergenzbericht sehr positiv bewertet hat, die Fortschritte, die Kroatien in den letzten 1,5 Monaten verbracht hat. Da wird anerkannt, die wirklich sehr solide Arbeit, die wir getätigt haben im Rahmen unserer Strategie für den Beitritt zur Eurozone, die wir ja schon 2018 bei uns beschlossen haben. Wir wollen uns da also sehr systematisch daran beteiligen. Und nachdem wir dann in diesen europäischen Mechanismen 2 und der Bankunion 5 Tage nach den Parlamentswahlen 2020, also haben wir das vollzogen, sind wir jetzt dadurch quasi zur Zielgerade gekommen, der letzten institutionellen Schritte, die wir benötigen, um tatsächlich der Eurozone beizutreten. Also positive Bewertung seitens der Europäischen Kommission, glaube ich, wird ein sehr gutes Fundament schaffen, damit auch die Mitgliedsländer der Eurozone erst einmal und natürlich auch alle Mitgliedsländer der Europäischen Union. Und wir erwarten jetzt auch die Meinung des Europäischen Parlaments dazu, auch positiv ausfallen werden, was unsere Erwartungen angeht, also in den nächsten Wochen. Kroatien tatsächlich jetzt diesen letzten Beschluss bekommen wird, auch schon Ende des nächsten Monats im Hinblick auf unseren Beitritt. Und da wollen wir natürlich auch zum Schengen-Raum beitreten. Das ist ein weiteres Vorhaben. Wir haben ja alle Kriterien jetzt dazu erfüllt. Wir haben auch von der Juncker-Kommission auch 2019 bereits eine positive Bewertung bekommen und im letzten Jahr von Ursula von der Leyen eine positive Bewertung bekommen über den Bericht, die von Frau Johansson, aber auch im Rahmen im weiteren Rahmen auf seitens der Experten eine detaillierte Bewertung bekommen haben, dass Kroatien alle Kriterien erfüllt hat. Wir erwarten in den nächsten Tagen buchstäblich im Rahmen der französischen Präsidentschaft noch, dass der Beschluss über den Beitritt Kroatiens zum Schengen-Raum auch auf die Tagesordnung gesetzt werden wird. Und das Europäische Parlament wird dazu natürlich seine Meinung noch abgeben und danach kommt das Ganze dann wieder zurück zum Rat. Und unser Ziel, unser Ehrgeiz ist es, dass sowohl was die Eurozone angeht, als auch den Schengen-Raum angeht, dass unsere tatsächlich Beitritt zum 1. Januar 2023 dann realisiert werden kann. Und wir freuen uns sehr darüber, dass Deutschland uns dabei sehr unterstützt, insbesondere Herr Bundeskanzler Olaf Scholz. Und Sie als Finanzminister haben ja auch im Rahmen des ECOFIN und Herr Maric hat ja daran und Herr Gerlich haben daran auch gearbeitet und kennen sich detailliert aus in diesem Prozess und haben diese Prozesse verfolgt. Wir haben heute auch gesprochen über die Situation in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Kroatien ist sehr daran interessiert, an der Stabilität aller Länder im Südosten Europas. Wir möchten, dass sie alle Kriterien erfüllen, was den Beitritt zur Europäischen Union angeht. Und wir geben da auch unsere Unterstützung. Wir haben ja bestimmte Erwartungen auch, insbesondere was die Wahl in Bosnien-Herzegowina angeht, die ja im Oktober dieses Jahres stattfinden sollen. Wir hoffen, wünschen uns, dass alle erforderlichen, dass die erforderliche Situation hier geschaffen wird. Sie wissen ja, dass alle Parteien dort gesagt haben, dass sie sich beteiligen wollen an den Wahlprozessen. Wir wünschen uns auch, dass die Anstrengungen hier weiter fortgesetzt werden, damit die Frage dieser Wahlen auch gelöst werden können, dass diese Wahlen tatsächlich gerecht, fair und gut durchgeführt werden können, damit das System auch so geschaffen werden wird, dass alle konstitutiven Völker und alle in Bosnien-Herzegowina gemeinsam wählen können und damit dann auch eine Regierung gebildet werden kann, damit das alles umgesetzt werden kann, wie der Annex von dem Dayton-Abkommen es vorsieht, wie die Verfassung es vorgeht und vorsieht. Und deswegen achten wir natürlich insbesondere auf die Anstrengungen, die unternommen worden sind, von Charles Michel insbesondere, der selbst in Sarajevo war, Sarajevo besucht hat und in den nächsten Wochen auch diesen Prozess, diesen Gesprächsprozess in Brüssel fortsetzen wird. Und vor dem Gipfel zwischen den Mitgliedern der Europäischen Union und den südosteuropäischen Ländern, die im Rahmen des nächsten Rates, also am 23. und 24. Juni stattfinden soll. In diesem Kontext sehe ich unser heutiges Gespräch als sehr konstruktiv und sehr positiv. Ich sehe das Ganze als ein weiteres Rädchen in dem großen Mosaik der gemeinsamen Dinge, die uns verbinden zwischen Deutschland und Kroatien, die Fortsetzung unseres Dialogs und natürlich den Beitrag von Bundeskanzler Scholz persönlich, damit diese Beziehungen noch stärker, noch solider sind und dass auch der wirtschaftliche Austausch zwischen uns und die gegenseitigen Investitionen zwischen unseren Ländern intensiviert werden können und dass natürlich wir auch gemeinsam auch danach suchen, wie wir auf der Grundlage der Werte, die wir teilen, auch gemeinsam globale Fragen, europäische Fragen lösen können und auch die Fragen unserer unmittelbaren Nachbarn führen können. So viel zum Eingang. RTL Kroatien, eine Frage an beide. Kroatien soll also vom 1. Januar an zur Eurozone und auch zur Schengen-Zone dazugehören. Wie sehen Sie das, beziehungsweise was Schengen angeht? Das interessiert mich mehr. Ist es realistisch, dass in 6 Monaten Kroatien tatsächlich alle Vorbedingungen erfüllt, damit sowohl die Eurozone als auch die Schengen-Zone sozusagen Wirklichkeit werden können für Kroatien bis zum 1. Januar nächsten Jahres? An die Frage gern beiden.
Ich sehe die großen Bemühungen, die Anstrengungen, gerade was die Fragen des Eurozonenbeitritts betrifft, habe ich ja das lange begleiten können, lange vor meiner Kanzlerschaft. Und deshalb bin ich auch unverändert der Überzeugung, dass hier mit großer Werbe vorgegangen wird.
Was die Eurozone angeht, zusätzlich zu dem, was ich eingangs gesagt habe, ich glaube, es ist alles bereit. Und insbesondere seitens Kroatiens, das heißt, was unsere Vorbereitung der Konversion, also der Übergang von der Kuna, von unserer Währung zum Euro, das ist ja auch logistisch gesehen eine ziemlich herausfordernde Operation. Wir haben bisher Folgendes gemacht. Wir haben also die gesetzliche Grundlage geschaffen. Also unser Parlament hat das entsprechende Gesetz schon verabschiedet. Und also nach diesem Bericht werden auch entsprechend alle Beschlüsse dann noch erfolgen seitens der Europäischen Union. Und wir werden ja bereits ab dem 5. September auch eine zweifache Auszeichnung der Preise haben bei uns. Wir werden also in unserem Bankensystem und in unserem Wirtschaftssystem entsprechende Schritte unternehmen. Und wir werden ab dem 1. Januar genug Euro auch haben. Wir werden 2 Wochen parallel beide Währungen nutzen können. Und nach dem 15. Januar 2023 wollen wir nur den Euro nutzen. Sie wissen ja, dass wir das alles verändert haben, also was auch das Aussehen der Münzen angeht. Bei den Geldscheinen gibt es ja keine Probleme. Alles ist also eigentlich gut vorbereitet. Was die Schengen-Zone angeht, sieht es identisch aus. Gesetzlich gesehen, administrativ gesehen haben wir eigentlich alles schon vorbereitet. Es gibt 2 Momente, die hier zeitlich eine Rolle spielen könnten. Einmal geht es um die Bereitschaft an den Grenzen, die vor allen Dingen den Straßenverkehr betreffen und auch die Eisenbahn und auch die Seehäfen. Und das Zweite ist das Inkrafttreten eigentlich unserer Eingangs in die Schengen-Zone, wenn es um die Flughäfen geht. Da gibt es also zwei bestimmte, es gibt ja 2 Flugpläne, die ja im Herbst und im Frühjahr entsprechend dann auch geändert werden. Wir wollen das also alles berücksichtigen, was die Kriterien angeht. Sie kennen sicherlich die beiden Berichte der Europäischen Kommission und Sie kennen auch die Beschlüsse, die der Rat nach der slowenischen Präsidentschaft auch veröffentlicht hat. Und wir wollen jetzt formell weiter vorgehen. Es kommt also dann weiterhin der Beschluss des Parlaments. Wir sind davon überzeugt, dass es positiv ausfallen wird und der letztliche Beschluss des Rates. Wir haben unsererseits alles getan, um die entsprechenden Herausforderungen zu erfüllen. Es gibt also entsprechende unabhängige, auch Expertenmeinungen und andere, die das ja bereits alles verfolgen. Also diese ganzen Fragen, was unseren Beitritt zur Schengen-Zone angeht. Und ich bin davon überzeugt, dass wir am 1. Januar beide Ziele der tieferen Integration der Europäischen Union erfüllen werden. Das war ja unser Versprechen 2016. Natürlich nach jetzt 9 Jahren der Mitgliedschaft in der Europäischen Union ist es tatsächlich an der Zeit, dass wir auch in diese beiden anderen Dinge eintreten.
Eine Frage an Sie beide. Sie haben ja beide den Westbalkan-Gipfel Ende des Monats vor dem regulären EU-Gipfel erwähnt. Mich würde interessieren, mit Blick darauf, wie Sie die Chancen einschätzen, dass es in dem festgefahrenen Streit zwischen Nordmazedonien und Bulgarien zu einem Durchbruch kommen könnte. Und Herr Bundeskanzler, an Sie, wenn Sie erlauben, eine Nachfrage zu Ihrer Rede heute Morgen im Bundestag. Sie haben die Lieferung weiterer schwerer Waffen angekündigt. Es geht um 3 Systeme. Mich würde interessieren, in welchem Zeitrahmen diese Systeme geliefert werden sollen und zu dem Ortungsradar und dem Flugabwehrsystem Iris würde ich gerne wissen, ob diese Systeme direkt von der Industrie geliefert werden und dann von der Bundesregierung finanziert werden. Das 3. System wird ja aus den Beständen der Bundeswehr kommen.
Was Ihre Frage angeht in Bezug auf den Berliner Prozess und eine der offenen Fragen zwischen den einzelnen Staaten in Südosten Europas. Sie wissen ja, dass Kroatien schon seit Jahren sehr energisch sich einsetzt dafür, dass Nordmazedonien ihre Verhandlungen, Beitrittsverhandlungen eröffnet. Wir denken, dass es schlecht ist, geradezu absurd ist, dass ein Land, was europäische Ambitionen hat und auch eine Unterstützung seitens der Bevölkerung hat, die Menschen in Nordmazedonien sind ja sehr für diese Mitgliedschaft. Gesellschaft seit vollen 17 Jahren, nicht 17 Monaten, 17 Jahre darauf warten, dass diese Beitrittsverhandlungen beginnen. Kroatien hat kontinuierlich diesen Prozess unterstützt. Wir waren zufrieden, als 2019 eine Lösung gefunden worden ist, als es um das Problem zwischen Griechenland und Nordmazedonien ging. Jetzt haben wir noch eine offene Frage einiger Themen, die Gegenstand des Dialogs zwischen Bulgarien und Nordmazedonien sind. In all unseren Gesprächen, sowohl mit dem Präsidenten als auch mit dem Premierminister und den Ministern in Bulgarien, weisen wir darauf hin, dass es ja nur eine Entscheidung zu Beginn des Prozesses ist. Das ist ein sehr schwieriger Prozess aufgrund der neuen Methodologie. Sie wissen ja, im Rahmen der europäischen Ratspräsidentschaft wurde diese neue Methodologie eingeführt. Und dass man Nordmazedonien und auch Albanien die Chance geben sollte, diese Beitrittsverhandlungen zu beginnen und einen Schritt in Richtung Europäische Union zu tun. Ich glaube, das wäre sehr gut für den europäischen Prozess und überhaupt für die Erwartungen in diesen Ländern. Und wir wollen sie auf diesem Wege weiter unterstützen und hoffen darauf, dass wir gemeinsam hier darauf hinwirken werden, aus Berlin und aus Zagreb, natürlich auch aus anderen Hauptstädten, wie auch aus Brüssel und seitens der europäischen Institutionen, dass es zu einem Konsensus hier kommt. Denn ich denke, dass unsere Freunde in Nordmazedonien das tatsächlich verdient haben.
Für mich ist es ganz wichtig, dass das langjährige Versprechen, dass die Staaten des westlichen Balkans eine europäische Perspektive haben und dass sie auch der Europäischen Union angehören werden können, dass das jetzt umgesetzt wird. Das ist auch wichtig für die Glaubwürdigkeit der ganzen Union. Es ist auch wichtig dafür, dass diejenigen, die sich sehr dafür eingesetzt haben, dass man Vorbereitungen trifft, dass man sich entsprechend der Regeln der Europäischen Union weiterentwickelt, nicht enttäuscht werden. Und das gilt natürlich ganz besonders in der Frage des Verhältnisses Nordmazedonien-Bulgarien. Nachdem nun die Herausforderung bewältigt worden ist, die sich ergab im Verhältnis zwischen Nordmazedonien und Griechenland, müsste das jetzt auch mit dieser Herausforderung noch gelingen. Ich sehe durchaus guten Willen, das will ich sagen, und deshalb bin ich ganz zuversichtlich, dass das geschieht. Wir versuchen da mit allen Beteiligten auf allen uns zur Verfügung stehenden Bühnen daran zu arbeiten, dass das möglich wird. Also, das ist jetzt nicht ganz einfach, aber ich glaube, dass es geht und dass da guter Wille genug vorhanden ist, um es möglich zu machen. Jedenfalls wollen wir von dieser Position ausgehen. Was die sehr neuen Waffensysteme, die wir zur Verfügung stehen wollen für den Verteidigungskampf der Ukraine betrifft, handelt es sich in der Tat, wie Sie gesagt haben, um Industrielieferungen. Und die kommen zügig zustande, sobald die Industrie ihre Lieferung entsprechend organisieren kann. Über genaue Daten wollen wir aus ganz konkreten Gründen immer erst hinterher sprechen, wie Sie wissen. Aber da ist jetzt kein Hindernis mehr außer Lieferfähigkeitsmachung. Und das ist etwas, was die Industrie zustande bringen muss.
Gordon Jovanović, Hrvatska Radio Televizija.
Gordon Jovanović vom kroatischen Fernsehen. Eine Frage an beide Herrschaften. Eine Frage, über die Sie gesprochen haben, ging ja um die Energieunabhängigkeit von Russland. In diesem Zusammenhang, wie sehen Sie Kroatien, die kroatische Rolle in Südosteuropa? Und eine Frage an Herrn Scholz. Zwei deutsche Energiefirmen haben ja bestätigt, dass sie zum ersten Mal tatsächlich über eine Vermittlungsbank in Rubeln russisches Gas bezahlt haben. Wird das jetzt die normale Praxis sein künftig? Vielen Dank. Was das Thema Energie angeht, wir werden ja heute Abend im Rahmen des Treffens unserer beiden Delegationen noch vertieft darüber sprechen. Aber was Teil ja auch des sechsten Sanktionspakets jetzt ist, das bezog sich ja in erster Linie auf das Öl, aber auch wenn bekannt ist, dass wir in Versailles auch bei dem entsprechenden Gipfeltreffen einen strategischen Entschluss gefasst haben, was die fossilen Brennstoffe aus Russland angeht. Kroatien möchte nicht nur zu diesem Zeitpunkt etwas beweglicher sein, auch aufgrund eigenen Energiesicherheit, sondern möchte auch einen Beitrag leisten zur Energiesicherheit und Diversifizierung unserer Nachbarländer. Wie Sie ja wissen, durch den Beschluss unseres Landes haben wir ein LNG-Terminal, eine Investition jetzt entschieden auf der Insel Krk über den Bau eines LNG-Terminals. Ich habe bereits erwähnt, dass wir in den entsprechenden Gesprächen darüber beschlossen haben, dass wir durch diese schnelle Investition tatsächlich die Kapazität dort werden erhöhen können. Also diese 2,9 Milliarden, also dass wir tatsächlich hier die Kapazität werden erhöhen können, erheblich. Wir haben einen Verbrauch in Kroatien lediglich um 2,9 Milliarden. Und durch ein solches Upgrading der Möglichkeit dieses Tankers, damit eben das LNG, dieser LNG transportiert werden kann, und ist es eine Chance, dass Slowenien hier unterstützt wird, Bosnien-Herzegowina hier unterstützt werden kann, insbesondere über die Südleitung. Und darüber habe ich in Sarajevo mit Herrn Tegelci gesprochen und mit entsprechenden wichtigen Personen in Bosnien-Herzegowina. Das ist unser Interesse und unser Beitrag zur Energiesicherheit in Bosnien-Herzegowina, aber auch in Richtung Ungarn wie auch weiter. Identisch sieht es auch mit der Ölleitung aus. Kroatien nimmt in Omiš hier auch die entsprechenden Tanker an. Die Kapazitäten dort sind 1,4 Millionen Tonnen Erdöl auf an der Adria, mit einer ziemlich günstigen Investition, vielleicht 8 Millionen Euro jährlich, könnte man in Richtung Ungarn, Slowenien mehr als 15,6 Millionen Tonnen Öl transportieren und auf diese Art und Weise eigentlich komplett den Bedarf, den Ölbedarf in der Nähe von Budapest sicherstellen und auch in den Raffinerien in Bratislava. Deswegen die Botschaft Kroatiens im Rahmen dieses Abendessens, als wir dieses Sanktionspaket beschlossen haben, war, dass unsere Rolle als eine Art Energiehub sein könnte mit den entsprechenden Investitionen, mit Hilfe der Kommission Repower und mit dem Upgrade dieses LNG-Terminals und auch mit dem Ausbau des Gasleitungsnetzes und Ölleitungsnetzes, nicht nur für uns, sondern auch für die Nachbarländer in Südosteuropa und Mitteleuropa, an die Diversifizierung und eine Sicherung der Energielieferungen gewerkstelligen könnten. Und wir hoffen und sind auch bereit zu einem konstruktiven Ansatz hier und die adäquate Nutzung der Kofinanzierung dieser Projekte durch das Repower EU.
Ich bin sehr beeindruckt über die konkreten Informationen zu den Ausbaumöglichkeiten, was Ölimporte über kroatische Häfen betrifft. Das ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft für die ganze Region. Und deshalb hoffe ich auch, dass diese Projekte alle umgesetzt werden können und sich realisieren. Denn das ist ja ein Teil unserer Strategie, dass wir Wege und Möglichkeiten schaffen, wie wir Öl- und Gasimporte auf anderen Wegen als den bisherigen möglich machen können, Verbindungen zwischen verschiedenen Ländern schaffen, sodass wir uns auch wechselseitig aushelfen können. Sie wissen, dass wir in Deutschland keine großen Probleme haben, per Schiff Öl anzulanden und nach Deutschland zu bringen. Die größere Herausforderung, mit der wir zu kämpfen haben, sind Gasimporte über die norddeutschen Häfen. Da werden jetzt die Infrastrukturen gebaut. Man sieht also, es ist immer gut, wenn man Infrastrukturen hat, die einen jederzeit in die Lage versetzen, mit den Anbietern zu wechseln, um es mal so zu sagen. Die zweite Frage, die für uns wichtig ist, ist die Frage der Abwicklung der heutigen Geschäfte. Und da haben sich die Unternehmen, anders als ihre Frage suggeriert hat, strikt an die entsprechenden Vorgaben der Europäischen Union gehalten.
Herr Bundeskanzler, ich hätte noch eine Frage zum Sondervermögen, also auch zur Debatte von heute Morgen. Da wackelt ja jetzt die Abstimmung, die Freitag eigentlich stattfinden soll. Die CSU sagt jetzt, die Unterlagen, die gestern gekommen sind, die unterscheiden sich von denen vom Sonntag. Und es gibt doch wieder Unklarheiten, was gerade auch die Verteilung sozusagen der Gelder angeht, Waffensysteme, Beschaffungsliste. Meine Frage, was ist da schiefgegangen auf Ihrer Seite und mit welcher Wahrscheinlichkeit glauben Sie, dass Sie das doch noch hinkriegen, dass am Freitag abgestimmt wird? Und an Herrn Ministerpräsidenten würde ich gerne kurz die Frage stellen, es ist ja immer wieder die Debatte, ob Deutschland sozusagen in der aktuellen Krise genug tut, gerade auch von Ländern im Osten Europas, auch im Südosten Europas, wird das zumindest diskutiert. Wie ist Ihr Blick auf diese Debatte jetzt aus Kroatien? Danke.
Was das Sondervermögen betrifft, bin ich sehr zuversichtlich. Wir haben uns verständigt über den Text der Verfassungsänderung. Wir haben uns über den Text des Errichtungsgesetzes verständigt. Es gibt einen Wirtschaftsplan, der bekannt ist. Es gibt viele weitere Fragen, die auch miteinander besprochen und geklärt sind. Und deshalb steht eigentlich einer Entscheidung nichts im Wege.
Was die Rolle Deutschlands angeht in dieser aktuellen Krise, insbesondere wenn es um die Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine angeht und wenn es um die Unterstützung der Ukraine geht, ob militärisch, finanziell oder humanitär oder gemeinsam im Rahmen der Europäischen Union. Ich glaube, dass die Rolle Deutschlands äußerst konstruktiv ist. Und das ist ganz klar auch in den Aussagen von Bundeskanzler Scholz der letzten Monate auch zum Ausdruck gekommen. Genauso ist es Tatsache, dass Herr Scholz dazu entschlossen ist, diesen Prozess fortzusetzen, den seine Vorgängerin Bundeskanzlerin Merkel Berliner Prozess genannt hat und wo ein besonderer Rahmen geschaffen worden ist, dass alle Mitglieder und alle Nachbarländer auf dem Westbalkan sich treffen sollen im Rahmen dieses Prozesses, um Reformen durchzuführen und auch die Zusammenarbeit in der Region zu verbessern und diese Länder auch vorzubereiten auf den Beitritt zur Europäischen Union. Das heißt, dass Deutschland auch weiterhin aktiv sein will in dieser Region und im Rahmen dieses Prozesses. Darüber haben wir gerade eben gesprochen. Wird Kroatien Freund bleiben und auch gerne auch mit Rat und Tat zur Seite stehen, damit diese Ambitionen, diese Ziele erfüllt werden können.
Dankeschön.